macht uns der Stress kaputt. Darum soll es heute Abend gehen. Nun weiß ich nicht, ob Sie im Stress sind. Vielleicht haben Sie zurzeit keine Probleme damit. Vielleicht betrifft es Sie im Moment nicht so sehr. Vielleicht aber ist es gerade Ihr Thema. Macht uns der Stress kaputt. Ich werde einiges sagen, was zunächst einmal wie ein sehr grobes Raster aussieht. Ich werde Dinge sagen, die vielleicht zunächst einmal ein bisschen mehr statistischen Aussagewert haben. Sie wissen ja, statistische Dinge sagen über Einzelne nichts aus, aber sie sagen allgemein etwas aus und das betrifft dann doch oft auch eben Einzelne. Was ist Stress? Fachleute unterrichten uns und sie sagen, Stress wird bewirkt durch Überforderung irgendeiner Art oder durch Unterforderung irgendeiner Art. Wenn wir überfordert sind durch irgendwelche Dinge, dann kann diese Überforderung, die ständige Überforderung, die einfach nicht mehr abreißen möchte, langsam aber sicher in Stresssituationen hineinführen. Die Überforderung muss nicht aus Dingen bestehen, die nun von vornherein böse sind. Das ist das Seltsame. Das ist ja gerade das Problem beim Stress. Das Böse beginnt hier bereits mit der Übertreibung des Guten. Wissen Sie, weil wir so viele gute Dinge haben, so viele gute Dinge, und es uns dann so schwer fällt, uns selber einzuschränken, uns zu bescheiden, weil es uns so schwer fällt, angesichts der Fülle der Dinge auf Dinge zu verzichten. Darum übertreiben wir das Gute und in der Übertreibung des Guten, da beginnt bereits das Böse. Wissen Sie, ein Apfel ist ja nun wahrhaftig keine böse Sache. Ein Apfel ist wirklich etwas Gutes. Also wenn Sie einen Apfel pro Tag essen, das ist ganz bestimmt gesund. Man sollte ihn ja heute vorher waschen, nicht? Sie wissen ja, und so sind alle gespritzt. Also ein Apfel ist gut, zwei Äpfel oder drei Äpfel auch noch. Aber sollten Sie auf die Idee kommen, an einem Tag 100 Äpfel zu essen, dann werden Sie einsehen, das Böse beginnt mit der Übertreibung des Guten. Sie werden es merken. Stress wird bewirkt durch Überforderung irgendeiner Art, durch das zu viel. Ein Glas Bier ist nun wirklich etwas Gutes, nicht? Und zwei auch. Aber wenn Sie bei 10 angelangt sind, dann ist das eben zu viel. So ist das. Wenn wir zu viel sehen, also mehr sehen, als wir verkraften können, dann geraten wir in Stress. Wenn wir mehr hören, als wir verkraften können, geraten wir in Stress. Wenn wir mehr arbeiten, als wir verkraften können, geraten wir in Stress. Wenn wir mehr essen, als wir verkraften können. Gnädige Frau, Sie geraten in Stress. Das ist so. Aber auch wir Männer. Wer mehr Sport treibt, als er verkraften kann, stresst seinen Körper. wenn uns mehr Sorge überfällt oder mehr Ängste sich an uns heranmachen, als unsere Seele auszuhalten vermag, geraten wir in Stress. Ähnlich ist es auch mit der Unterforderung. Wir sagten ja, Stress geschieht durch Überforderung, aber auch durch Unterforderung. Wenn Sie den ganzen Tag lang nicht wissen, was Sie eigentlich tun sollen, ich denke an die Hausfrauen unter uns, dann geraten Sie in Stress. Und wenn dann abends der Mann kommt und Sie ihn anknurren, nur weil er jetzt Ihre Ruhe immer noch stört, dann geraten Sie in Stress. So ganz zwischendurch. In meinem Dienst lerne ich es, viel hineinzuschauen in Familien. Eine Hochachtung vor den österreichischen Männern habe ich ja schon immer gehabt. Aber was man so zu sehen bekommt, was manch eine Familienmutter und manch eine Hausfrau zu leisten hat heute, den unendlich vielen Anforderungen, denen sie gerecht werden muss. Ich liebe wahrhaftig keine pathetischen Worte, aber da fällt mir im Grunde genommen bei manch einer Hausfrau und manch einer Mutter kaum noch ein anderes Wort ein, als dieses zu sagen: Hier ist ein Stückchen Heldentum zu sehen. Wie oft Frauen, Mütter, die verfahrene Kiste einer Familie, und das gibt es ja, wieder herausziehen aus dem Schlamassel. Wie sie sich entgegenstemmen gegen den Hang der Zerstörung ihrer Familie, das ist schon ein Stückchen heldenhaft. Ihr Lieben, ein bisschen Stress, so sagen uns auch die Fachleute, tut sogar gut. Man kommt in eine gesunde Müdigkeit hinein. Also es geht hier um das zu viel und es geht um das zu wenig. Es gibt auch Stresssituationen, die über uns kommen, zu denen wir gar nichts können. Wenn ein nahestehender Mensch, zum Beispiel der Lebenspartner, stirbt, das wirkt sich ungemein stressend aus. Die Mediziner sagen, das ist der höchste Stressfaktor. Man kann ja einmal die Trauer auch unter dem Gesichtspunkt des Stresses sehen. Sie sagen, es sei der höchste Stressfaktor, wenn man einen Menschen verliert, den man lieb hat. Der zweithöchste Stressfaktor ist schon die Ehescheidung. Es gibt ja auch heute viele Menschen, die leben zusammen, ohne in der Ehe zusammenzuleben. Auch wenn sie auseinandergehen, genau dasselbe. Die Scheidung von einem Partner, mit dem man lange gelebt hat, geht über die Seele eines Menschen und schlägt tiefe Wunden. Was ist Stress? Medizinisch gesehen ein biochemischer Vorgang. In den Nebennierenrinden haben wir Drüsen, die bei Überbelastung Hormone entwickeln und freisetzen. Epinephrin heißt eines dieser Hormone oder Adrenalin. Wir haben das alle mal gehört. Sie verengen die Blutgefäße, erhöhen den Pulsschlag, den Blutdruck, alles Maßnahmen des Körpers, um dem Stress entgegenzuwirken. Da ich kein Mediziner bin, möchte ich über die chemische Seite unseres Problems hier nicht mehr sagen. Ich möchte darum unsere Gedanken in eine grundsätzliche Richtung lenken. In eine grundsätzliche Richtung. Es gibt so viele Menschen heute, bei denen man den Eindruck hat, sie stehen ständig unter Druck. Ständig unter Druck. Was treibt uns da eigentlich? Was jagt uns da eigentlich? Was hetzt uns da eigentlich? Was treibt uns da immer mehr, mehr und mehr? Es gibt einen sehr bekannten Österreicher, das ist der Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Und Konrad Lorenz nennt das der Wettlauf des modernen Menschen mit sich selbst. Der Wettlauf des modernen Menschen mit sich selbst. Er sagt sogar, das sei eine der 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit. Warum dieser Wettlauf? Was steht dahinter? Was ist das mit diesem Übermaß, in das wir hineinstolpern, das uns dann mitreißt und wir finden oft keinen Halt mehr? Wir wollen ein wenig diesen Fragen nachgehen und versuchen, ein Stückchen in die Tiefe zu fragen. Und wenn wir an dieser Stelle in die Tiefe fragen, dann stoßen wir auf eine erste Schicht. Warum, das war die Frage, dieser Wettlauf? Was steckt dahinter? Konrad Lorenz sagt, dahinter stehen 2 Faktoren: Gier und Angst. Gier und Angst. Ihr Lieben, das sind Dinge, über die man nicht gerne nachdenkt, über die man auch nicht gerne redet. Aber wie viel schlaflose Nächte werden in Linz verbracht von Menschen, die durch Gier getrieben werden, und sie werden das nicht mehr los. Sie werden es nicht mehr los. Sie möchten gerne frei werden davon, aber es klappt nicht. Oder wie viel Unruhe hat sich über uns gelegt wie ein eisernes Netz. Und wir zappeln darin in verschiedensten Ängsten. Auch da gibt es viele schlaflose Nächte. Darum schlaflos, weil man ständig gejagt wird von gewissen Sorgen, von einer oft unerklärlichen Angst. Morgens legt man sich Rouge auf, aber wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Ich zitiere jetzt einmal Konrad Lorenz. Er sagt, und er meint, das sei das Problem: Als Wert wird von der erdrückenden Mehrzahl der heute lebenden Menschen nur mehr das empfunden, was in der mitleidslosen Konkurrenz erfolgreich und geeignet ist, den Mitmenschen zu überflügeln. Darf ich das nochmal sagen? Als Wert, sagt Lorenz, wird von der erdrückenden Mehrheit der heute lebenden Menschen nur mehr das empfunden, was in der mitleidslosen Konkurrenz erfolgreich und geeignet ist, den Mitmenschen zu überflügeln. Jedes Mittel, sagt er weiter, das diesem Zwecke dienlich ist, erscheint trügerischerweise als ein Wert in sich. Als ein Wert in sich. Also, alle Mittel, sagt er, die in der Lage sind oder uns in die Lage versetzen, im Wettlauf mit dem anderen zu bestehen, ihn nach Möglichkeit zu überflügeln, diese Mittel werden als Wert angesehen. Man kann den vernichtend sich auswirkenden Irrtum als die Verwechslung der Mittel mit dem Zweck definieren, sagt er. Geld ist ursprünglich ein Mittel. Die Umgangssprache weiß das ja noch. Man sagt, er hat viele Mittel. Aber für viele Menschen bekommt das einen Wert in sich. Und wenn wir jetzt diesen bekannten Verhaltensforscher fragen, was meinst du, was steckt dahinter? Dann sagt er dieses. Meines Wissens liegt noch keine tiefenpsychologische Analyse der Motivation vor. Ich halte es aber für sehr wahrscheinlich, dass neben dem Gier nach Besitz, und die Leute, davon ist niemand unter uns frei, der Ärmste nicht unter uns und der Reichste nicht unter uns. Er sagt, dass neben dem Gier nach Besitz oder nach höherer Rangordnungsstellung oder nach beiden auch die Angst eine große Rolle spielt. Die Angst spielt eine große Rolle. Gier und Angst. Die Angst zum Beispiel zurückzubleiben. Kennen Sie das auch? Die Angst, als rückständig zu gelten. Die Angst, nicht so ganz dazuzugehören. Ich habe mich intensiv mit arbeitslosen Menschen unterhalten. Für viele war das Problem nicht nur, dass sie plötzlich weniger Geld bekamen, sondern das Gefühl, ich stehe plötzlich abseits. Ich gehöre nicht mehr so ganz dazu. Und das kann einen sehr, sehr nervös machen. Oder die Angst, dem anderen nicht gewachsen zu sein. Die Angst, der Situation, in der ich stehe, nicht mehr gewachsen zu sein. Ich denke hier zum Beispiel auch an ältere Arbeitnehmer. Ich las kürzlich eine Annonce in einer Zeitung. Da wurde eine Stelle angeboten von einer Firma. Und dann stand da drunter, Bewerber unter 40 Jahren mögen sich melden bei Firma so und so. Tja, das lesen Sie mal, wenn Sie gerade 41 geworden sind. Nicht? Ihr jungen Leute, ihr könnt hier nur lächeln, ihr mit euren 17 Jahren. Was meinst du, wie schnell man 41 ist? Da kriegt der 41-Jährige plötzlich das Gefühl, also ich bin für ganz bestimmte Dinge zu alt. Noch einmal Konrad Lorenz. Angst in jeglicher Form ist ganz sicher der wesentlichste Faktor, der die Gesundheit moderner Menschen untergräbt und ihnen arteriellen Hochdruck, genuine Schrumpfniere, frühen Herzinfarkt und ähnliche Dinge zufügt. Der hastende Mensch ist sicher nicht nur von Gier gelockt. Die stärkeren Lockungen würden ihn nicht zu so energischer Selbstbeschäftigung veranlassen. Er ist getrieben und was ihn treibt, kann nur Angst sein. Der Wettlauf, davon ist hier die Rede, der Wettlauf des modernen Menschen. Das Stichwort Wettlauf oder das Stichwort mitleidslose Konkurrenz signalisiert nun etwas. Das Stichwort Wettlauf signalisiert, wir alle miteinander sind damit nicht allein. Wir sind in Gesellschaft. Wir sind in Gesellschaft. Und damit kommen wir zu einer zweiten Schicht in unserer tiefen Bohrung. Ihr Lieben, wir sind Menschen einer ganz bestimmten Art von Gesellschaft, einer in bestimmter Weise zu definierenden Gesellschaft. Wir sind Glieder einer Gesellschaft, in der die Leistung über allem erhoben wird. Wir gehören alle miteinander in die sogenannte Leistungsgesellschaft. Und diese Leistungsgesellschaft nimmt immer mehr gnadenlose Züge an. Immer mehr. Was heißt das? Gnadenlos heißt, hier gibt es kein Pardon. Du wirst nur noch beurteilt nach dem, was du leistest. Dein Leben wird nach deiner Leistung beurteilt. Dein Charakter ist nicht gefragt. Dein Wesen ist nicht gefragt. Deine Empfindungen sind nicht gefragt. Gefragt ist nur noch, was du leistest. Leistest du nichts, dann bist du nichts. Dein Wert wird nach Leistung gemessen. Das kann man in Zahlen niederschreiben, was du wert bist. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich habe ganz und gar nichts gegen gute Leistung. Gesunde Leistung, ihr Lieben, ist etwas Gutes. Etwas Gutes zu leisten oder etwas Gutes geleistet haben, das kann eine wirklich große Freude vermitteln. Also gesunde Leistung, das ist ein Mittel zur Freude. Gesunde Leistung ist auch ein Mittel zur Existenzbewältigung. Und wissen Sie, wenn Sie Gaben haben, dann setzen Sie auch Ihre Gaben ein. Dann wenden Sie diese Gaben an. Seien Sie kreativ. Darf ich das auch den jungen Leuten unter uns sagen? Bleiben Sie nie unter Ihren Möglichkeiten. Bleiben Sie nie unter Ihren Gaben. Sie würden Ihre Seele kaputt stressen, wenn Sie ein Leben lang unter Ihren Möglichkeiten blieben. Nein, schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten doch aus. Schöpfen Sie Ihre guten Gaben aus. Eine ganz großartige Sache, mit seinen Gaben, mit seinen Talenten zu wuchern, kreativ zu werden, etwas sehr Schönes. Und wenn dann etwas entstanden ist, wenn man etwas geleistet hat, sich darüber zu freuen, etwas sehr, sehr Schönes. Also Leistung, gesunde Leistung ist ein wunderbares Mittel zur Existenzbewältigung, ein wunderbares Mittel zur Freude. Wo Leistung aber nicht mehr Mittel ist, Mittel mit L am Ende, sondern wo die Leistung langsam aber sicher zur Mitte wird, da plötzlich wird es mörderisch. Es wird mörderisch, verlass dich drauf. Dann bist du plötzlich nur noch das, was du leistest. Da wird nicht nach deinem Wert gefragt, sondern nach deiner Verwertbarkeit. Da wird nur noch nach deinem Nutzen gefragt, nach deinem Zweck, eiskalt. Wenn sich die Leistung immer mehr zur Mitte macht in unserer Gesellschaft, dann gnade uns Gott. Wenn du dann plötzlich sehr krank wirst und nichts mehr leistest und nichts mehr nützt, dann bekommst du es zu spüren, wie du dastehst in dieser Leistungsgesellschaft. Aber das Schlimme kommt erst jetzt. All das, was ich jetzt beschrieben habe, kommt ja zunächst von außen auf uns zu. Aber dann dringt es in uns ein. Es dringt tief in unsere Seele. So tief, dass die gleiche Weise zu denken, die gleiche Weise zu handeln, plötzlich für uns selber zum Maßstab werden. Es werden uns heute Maßstäbe verpasst, ohne dass wir es merken. Wissen Sie, solange ich das noch sehe, was hier mit mir gespielt wird, solange ich das noch durchschaue, kann ich mich von all diesem innerlich distanzieren. Ich kann mich gewissermaßen wehren. Wenn ich es aber nicht mehr durchschaue, verliere ich plötzlich die Möglichkeit der Distanz. Die Dinge dringen in mich hinein und sie werden Maßstab meiner eigenen Welt und Situationsbeurteilung. Die Dinge dringen in mich hinein und sie werden Maßstab meiner eigenen Welt und Situationsbeurteilung. Und dann, ihr Lieben, wird es mörderisch. Dann stehe ich von außen unter Druck und gleichzeitig von innen auch. Wenn die Maßstäbe, die von außen an uns herangelegt werden, plötzlich die gleichen Maßstäbe sind, mit denen wir uns selber messen, dann kommen wir in eine Zerreißprobe hinein, aus der wir nie mehr allein heile hervorgehen können. Wenn wir den Druck von außen, wenn wir dem Druck von außen innen keine Gegenkräfte, keine Gegenwerte entgegenzusetzen haben, dann muss jeder Kranke unter uns, dann muss jeder Pensionär unter uns in Minderwertigkeitsgefühlen versinken und ertrinken. Wenn wir all dem keine wirklichen inneren Werte und keinen wirklichen Sinn entgegenzusetzen hätten. Wir leben in einer Welt, in der der Mensch immer mehr nur noch funktional betrachtet wird. Unser Jahrhundert hat ein Wort geprägt: der Funktionär. Der Funktionär. Und hat dieses Wort tatsächlich, wir wissen es alle, auf Menschen angewendet. Früher sagte man von Maschinen, dass sie funktionieren. Heute sagt man das von Menschen, dass er zu funktionieren habe. Der Mensch wird reduziert auf seine Funktion und wird dann Funktionär. Er ist immer mehr nur noch das, worauf in einem vorgegebenen Zusammenhang das Interesse liegt. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem Fabrikbesitzer. Und dann fragte ich ihn: Sagen Sie mal, wie viele Leute beschäftigen Sie? Und dann sagte dieser Unternehmer: Ich habe 70 Arbeitskräfte. Ich habe 70 Arbeitskräfte. Der sprach nicht von 70 Menschen oder von 70 Leuten, verstehen Sie? Arbeitskräfte. Dafür konnte er gar nichts mehr. So wird ja geredet. Aber unsere Sprache verrät uns ja. Das heißt doch, er sieht nicht die Menschen als Ganzes. Er reduziert seine Menschen immer nur auf das, was ihn interessiert, hier eben ihre Arbeitskraft. Und dann sind sie auf einmal das, was sie in dieser Reduzierung, in dieser Reduktion dann hergeben. Du bist eine Arbeitskraft, was denkst du denn? Durch die Sprache wird hier der Mensch beseitigt. Durch die Sprache wird der Mensch getötet. Unsere Sprache ist eine Mördersprache. Mördersprache aber wird von Mördern gesprochen. Früher war ich ja mal sehr sportlich. Meine Söhne sagen immer: Och, Vati, das können wir gar nicht mehr so glauben. Aber ich habe noch einige Fotos, da sieht man das noch. Nicht? Als Erster durchs Ziel und so. Nicht? Und Fußball habe ich auch gespielt. Einmal hörte ich, wie sich unser Trainer mit einem anderen unterhielt. Und dann sagte der andere: In diesem Jahr habe ich ganz gutes Spielermaterial. Spielermaterial war ich da geworden. Material. Man wird nur noch unter materialistischen Gesichtspunkten gesehen. Seltsam ist das. Oder wenn Sie mal im Krankenhaus sind, waren Sie mal im Krankenhaus? Da kann Ihnen Folgendes passieren, dass sich da zwei Ärzte auf dem Flur unterhalten und dass der eine dann sagt: So, ich muss jetzt gehen, ich habe da noch eine Lunge auf Zimmer 7. Eine Lunge auf Zimmer 7. Was meinen Sie, wen der meint? Nicht so eine Lunge in so einem Einmachglas oder sowas, nein. Der meint Sie. Nicht? Ein anderer sagt: Ich habe da noch einen Blinddarm. Wissen Sie, wen der meint? Fritz Müller meint der, sagt aber Blinder. Hier wird durch unsere Sprache der Mensch zerteilt, verstehen Sie? Man hatte gesagt, der Mensch sei ein Individuum. Individuum, das heißt ja auf Deutsch, dividieren heißt ja teilen. Individieren heißt nicht teilen, also unteilbar. Sagen wir, der Mensch sei ein Individuum, dann haben wir behauptet, der Mensch sei unteilbar. Das kannst du längst vergessen. Du wirst längst reduziert auf irgendein Teil an dir. Nur der funktionierende Teil interessiert. Funktioniert er nicht mehr, steht der Mensch in unserer gnadenlosen Gesellschaft sofort am Rande. Und wir alle denken und empfinden schon ebenso. Wir sind ein Stück dieser Gesellschaft. Tief in uns ist das auch lebendig. Und es könnte sein, dass Sie das bisher gehört haben mit einer heimlichen Frage. Und die heißt: Na und? Sehen Sie, das ist es. Das ist es. Dass wir es kaum mehr empfinden in seiner Dramatik, was sich hier unter uns heimlich, aber sicher ereignet. Dass wir es kaum noch empfinden. Nur noch die Funktion des Menschen zählt. Funktioniert er nicht mehr, zählt er nicht mehr. Und das alles noch einmal teilt sich uns allen mit. Und damit beginnt das böse Spiel. Da plötzlich kriecht die ständige Angst in uns hoch, nämlich die Angst, dass ich bei diesem Wettlauf irgendwann unterliege, irgendwann zurückbleibe. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich muss funktionieren. Wie lange noch? Ich muss etwas leisten. Wie lange noch? Und mein innerer Maßstab sagt mir dann auch langsam: Ich bin nur noch das wert, was ich leiste. Das wird zum Maßstab. Sehen Sie, der Mensch ist in die Zange genommen. In ihm die Gier und Angst, treibt ihn von innen. Das war unsere erste Schicht. Zum anderen ist er umgeben von einer gnadenlosen Leistungsgesellschaft. Das treibt ihn von außen. Er wird, wie Konrad Lorenz sagt, dadurch, weil er so unter Druck gerät, so in die Zange genommen ist, er wird dadurch, und nun kommen wir an eine dritte Schicht, und die ist nun hochbrisant, er wird dadurch seiner wesentlichsten Eigenschaft beraubt. Er wird dadurch seiner wesentlichsten Eigenschaft beraubt, der Mensch. Und was ich dort bei Konrad Lorenz las, das fand ich nun hochinteressant. Zwischendurch. Konrad Lorenz versteht sich selber absolut nicht als Christ. Er versteht sich als Wissenschaftler und will nur als Wissenschaftler seine Aussagen machen und verstehen. Aber was er hier als Wissenschaftler bereits sagt, ist hochbrisant. Er sagt: Der Mensch wird, weil er so unter Druck geraten ist, von außen und von innen, Er wird so immer mehr seine wesentlichste Eigenschaft verlieren, seiner wesentlichsten Eigenschaft beraubt. Und das ist die Reflexion, so sagt er es, über sich selbst. Die Reflexion über sich selbst. Was meint er damit? Er meint damit das Nachdenken über uns selbst. Das sei eigentlich unsere wesentlichste Eigenschaft. Das Nachdenken über uns selbst. Aber gerade diese, unsere wesentlichste Eigenschaft, wird uns klammheimlich abgewürgt, weil wir so unter Druck geraten. Wir denken nicht mehr nach über uns selbst. Ich zitiere ihn: Die offenkundige Unfähigkeit moderner Menschen, auch nur kurze Zeit mit sich selbst allein zu sein. Sie vermeiden jede Möglichkeit der Selbstbesinnung und Einkehr, die Menschen, mit einer ängstlichen Beflissenheit. Darf ich Sie fragen, kennen Sie das auch? Angst, über sich selber nachzudenken. Das Vermeiden jeder Möglichkeit der Selbstbesinnung und Einkehr. Können Sie noch Stille ertragen und in der Stille nachdenken über sich selbst? Nicht mal nur so 5 Minuten, nicht mal nur so 5 Minuten, sondern vielleicht eine ganze Stunde. Versuchen Sie es mal. Sie ahnen ja nicht, wie schwer uns das heute fällt. Wie Sie plötzlich spüren, auch wenn Sie in einem ganz ruhigen Raum sind, wie Sie plötzlich spüren, wie laut es in Ihnen ist. Dass Sie mit sich ganz allein sein können, keinen Ton von außen hören und doch nicht zur Ruhe kommen. Versuchen Sie es mal. Viele haben nur noch Angst, still zu werden, weil sie Angst haben, sich selbst zu begegnen. Seltsamerweise bricht Konrad Lorenz hier ab. Hier wird es ja erst interessant. Aber hier erweist er sich nun eben als Wissenschaftler. Wir haben hier einen seltsamen Wissenschaftsbegriff, der immer da, wo es wesentlich wird, wo es sich um das Wesen der Dinge handelt, abbrechen muss. Seien Sie ja nicht so wissenschaftsgläubig, wie wir uns das so angewöhnt haben in den letzten Jahrzehnten. Nichts gegen gute Wissenschaftlichkeit, aber zu wesentlichen Dingen haben Wissenschaftler als exakte Wissenschaftler nur wenig zu sagen. Ich möchte gerne weiterfragen. Wovor hat der Mensch denn Angst, wenn er still wird? Wem begegnet der Mensch denn, wenn er sich selber begegnet? Hier, da brechen die Fragen doch erst auf. Wem begegnet der Mensch, wenn er sich selber begegnet? Höre das Problem. Er begegnet einem großen Nichts. Er steht vor einer großen Leere. Das ist der moderne Seelenzustand heute. Die Leere des Menschen, kennen Sie das auch? Können Sie sich selber begegnen? Ich weiß von Menschen, die haben es mir gesagt, das wäre mir unerträglich. Was ist das? Ihr Lieben, wenn der Mensch still wird, dann kommt er zu sich selbst und damit zu seiner größten Schwierigkeit. Man weiß nicht mehr, wozu man da ist. wenn man anfängt, nach seinem Sinn zu fragen. Aber wenn man still wird, bricht die Frage auf nach dem Sinn. Man weiß nicht mehr, wozu man da ist. Wenn ich Menschen überraschend frage, was meinen Sie denn, wozu sind Sie denn da? Dann kommen Antworten wie aus der Pistole geschossen. Viele sagen mir, ich bin dazu da, um zu arbeiten, um was zu leisten. Da haben wir es wieder, Leistungsgesellschaft. Andere sagen sich, um so viel Lust wie möglich zu gewinnen. Moment mal. Wenn ich nach dem Zweck frage in einer Leistungsgesellschaft, dann wird man sagen, dein Zweck ist deine Arbeit. Aber wenn ich nach dem Zweck eines Menschen frage, frage ich immer nach etwas, was weniger ist als der Mensch selber. Ich frage hier aber anders. Ich frage nach dem Sinn, nicht nach dem Zweck. Ich frage nach dem Sinn, nicht nach dem Nutzen. Wenn ich nach dem Sinn eines Menschen frage, frage ich nach etwas, nicht was weniger ist als der Mensch. Die Arbeit ist doch weniger als der Mensch. Wenn ich nach dem Sinn frage, frage ich nach dem, was mehr ist als der Mensch. Wenn der Sinn unseres Lebens die Arbeit ist oder Lustgewinn, dann sind das Zwecke, dann sind das Mittel. Und das alles ist weniger, als sie selber sind. Der Sinn aber fragt nicht nach den Mitteln, sondern der Sinn fragt nach der Mitte, nach dem, was mehr ist als wir selbst. Viele Menschen werden unmerklich gequält von ihrer inneren Leere, weil sie immer bei den Mitteln landen und die Mitte nicht mehr finden. Und es wird leerer und leerer in uns. Eigentlich müssten wir heute sterben vor Langeweile. So leer ist es in uns. Eigentlich müssten wir alle sterben vor Langeweile. Im 17. Jahrhundert, da hat ein Mann gelebt mit dem Namen Blaise Pascal. Dieser Mann hat den leeren Raum in der Natur entdeckt und durch Experimente nachgewiesen, den leeren Raum. Und diesen leeren Raum nannte er Vakuum. Später entdeckte dieser gleiche Mann, Pascal, diese Leere auch im Menschen. Auch im Menschen. Und dann beschreibt er als erster die Langeweile als die Reaktion des Menschen auf seine eigene Leere. Und nachdem Pascal darauf aufmerksam gemacht hatte, nach ihm wurde diese Leere und Langeweile immer bedrückender, immer bedrohender. Friedrich Schlegel sprach von der Diktatur des Nichts. Der französische Philosoph Baudelaire nannte die Langeweile die Krankheit, die Wunde seines Jahrhunderts. Die Langeweile hatte die geistige Elite Europas wie eine Epidemie erfasst. Und wissen Sie, diese Dichter und Denker, ich halte eine ganz große Menge von ihnen, diese Dichter und Denker sind so etwas wie Seismographen unserer Gesellschaft. Die spüren Erschütterungen in unserer Gesellschaft, ehe wir sie überhaupt wahrgenommen haben. Sehr feinnervig. Seismographisches Gespür haben sie. Und das haben sie damals gesagt. Langeweile als Kehrseite der inneren Leere des Menschen. Die große Leere hat den Menschen angegähnt und sie war so bedrohlich, dass er sich geradezu aufgeschluckt fühlte von dieser Leere. Aber dann ist uns etwas Seltsames widerfahren. Wir haben die Technik entwickelt. In einer rasanten Fahrt, in einem atemberaubenden Tempo. Und nun sind wir in der Lage, wir Menschen von heute, in unserer heutigen Gesellschaft, jetzt sind wir in der Lage, jedes Gefühl der Langeweile durch diese Technik pausenlos zu überspielen. Darf ich das nochmal sagen? Wir sind jetzt in der Lage, das Gefühl der Leere, der Langeweile durch die Technik pausenlos zu überspielen. Eine große Konsumindustrie, eine große Vergnügungsindustrie versetzt uns in die Lage, jede Minute auszufüllen. Keine Langeweile mehr. Keine Leere ist mehr zu spüren. Wenn es diese Konsumindustrie, wenn es diese Vergnügungsindustrie nicht gäbe, wir wären längst umgekommen vor innerer Leere und Langeweile. Wir wären längst umgekommen. Oder, das ist dann ja die andere Möglichkeit, wir hätten das tief Menschengemäße wieder zurückgewonnen. Das nämlich, wozu ein Tier nicht in der Lage ist, das nämlich, was ein Tier nicht tut und ein Tier nicht kann, das hätten wir zurückgewonnen. Wissen Sie was? Wir hätten wieder gefragt, gefragt, gefragt. Gefragt nach dem tiefen Sinn, gefragt nach der Mitte dieses Lebens und dieser Welt. Die meisten fragen nicht mehr innerhalb einer hektischen Leistungsgesellschaft. Ihr Lieben, wir sinken auf die Stufe von Tieren, wenn wir die elementaren Fragen nicht mehr stellen. Das ist das Problem. Die meisten fragen nicht mehr. Fragen Sie noch? Fragen Sie vielleicht nur noch nach Mitteln, um Ihr Leben auszufüllen? Oder fragen Sie noch nach der Mitte? Darum geht es ja. Ja, wir haben nun die Technik und wir haben die Medien. Bitte noch einmal, ich bin nicht technikfeindlich. Und ich habe auch nichts gegen die Medien, ganz und gar nicht. Mir geht es hier nur um den Rang, den die Dinge unter uns einnehmen. Wir haben diese Dinge und sie verhindern jede tiefe Frage, wenn wir nicht ganz aufpassen. Sie verhindern jedes tiefes Fragen, wenn wir uns diesen Dingen bedingungslos ausliefern, wie es leider, leider viele tun. Was widerfährt uns hier eigentlich? Unsere Wirtschaft und Industrie versteht es grandios, sich den Seelenzustand unserer Leere dienstbar zu machen. Die ganze Maschinerie und Fülle der Technik, die Medien und die Vergnügungsindustrie läuft eigentlich nur noch ab, so scheint es, um der Leere des Menschen willen. Unsere innere Leere ist der Absatzmarkt geworden. Der Absatzmarkt. Es gibt heute einen Boom an Horrorfilmen. Einen Boom. Es muss immer weiter aufgedreht werden. Immer mehr, immer mehr. Einen Boom. und die Irrenhäuser füllen sich. Sie füllen sich. In meiner nächsten Bekanntschaft nimmt ein 18-Jähriger seine 15-jährige Schwester mit in einen Horrorfilm. Jetzt ist sie geisteskrank. Das hat ihre Seele nicht verkraftet. Sicher waren ihre Nerven von vornherein nicht sehr stark. Aber das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Für ihr Leben kaputt. Und der 18-Jährige wird auch nicht mehr glücklich. Wir müssen immer mehr aufdrehen. Immer mehr aufdrehen. Weil kein Mensch eine Leere erträgt, wird er mit 1000 technischen Mitteln und Möglichkeiten über seinen wahren Zustand hinweggetäuscht. Was ihn dann natürlich wieder in den Stress hineinwirft. Aber er lässt sich gerne täuschen. Der moderne Mensch. Er lässt sich gerne täuschen. Das gigantische Täuschungsmanöver hat einen Verbündeten in uns. Vor geraumer Zeit sagte mir eine alte Frau, kurz über 80, wissen Sie, was die sagt? Die sagt zu mir: Wissen Sie, wenn es das Fernsehen nicht gäbe, es wäre ja schrecklich. Wie bitte? Wenn es das Fernsehen nicht gäbe. Sie meint diese Stressmaschine, ne? Es wäre ja schrecklich. Du, das war der Schrei einer Greisin unserer Zeit. Ich habe da zuerst gesessen und meine erste Reaktion war: Das ist ja würdelos. Was diese alte Frau hier sagt, das ist ja würdelos. Dabei ist das ja die allererste Greisengeneration dieser Welt, die überhaupt im Greisenalter über Fernsehen verfügt. Vielleicht sind sie in den USA eine Generation früher dran gewesen. Die erste Greisengeneration, die überhaupt Fernsehen hat. Was haben die Greisinnen und Greise denn früher getan? Wie haben die denn früher ihren Lebensabend verbracht? Das muss ja in den vergangenen Generationen schrecklich gewesen sein. Tausende von Greisengenerationen ohne Fernsehen am Abend. Weißt du, was die gemacht haben? Am Abend ihres Lebens sind sie still geworden. Sie haben sich Gedanken gemacht, nicht mehr über die Mittel, sondern über die Mitte, über den Sinn ihres Lebens und dann auch über den Sinn des Lebens ihrer Kinder und Enkelkinder. Darüber sind sie still geworden, haben sich gesammelt. Aber heute zerstreut man sich. Heute zerstreut man sich. Ihr Lieben, das war einmal der Glanz der Generationen, dass es da einmal Greisinnen und Greise gab, die ihre Kinder und Enkelkinder zum Beispiel durch Gebet vor das Angesicht Gottes brachten. Das war der Glanz der Generationen, die Greisinnen und Greise, die ihre Kinder und Enkelkinder betend vor das Angesicht Gottes brachten. Das wird heute immer weniger. Obwohl wir immer mehr ältere Menschen haben. Das sagte diese Frau und das begriff ich dann plötzlich. Das sagte sie, wie soll man dann die vielen, wie sollte man sonst die vielen Stunden aushalten? Und plötzlich begriff ich, dass das wohl anders zu verstehen war, als ich in meinem Ärger zunächst empfand. Das war ein ganz tiefer Schrei eines armen Menschen. Gemeint war nämlich, wie sollte ich sonst die ganze Lehre aushalten? Das hatte sie niemand gelehrt, mit der Stille fertig zu werden. Sie hatte Angst vor der Stille, Angst vor ihrer eigenen Lehre. Ich habe plötzlich begriffen, das ist eine ganz tiefe Not. Und sie ist schon ein Opfer dieser unserer Zeit. Haben Sie auch Angst vor Ihrer eigenen Lehre? Dann sind Sie vielleicht auch schon sehr vollgestopft, aber im tiefsten unausgefüllt. Und die Konsum- und Vergnügungsindustrie in unserer Leistungsgesellschaft mit ihrer Hektik, die sorgt dafür, dass du das nicht merkst. Woran liegt das, dass wir so verwickelt werden in Stress? Ich wiederhole noch einmal. Gier und Angst, sagt Konrad Lorenz. Gnadenlose Leistungsgesellschaft haben wir gesehen. Du bist immer nur so viel wert, wie du leistest. Die Angst, zu sich selber zu kommen, diese innere Leere, die dann zum Absatzmarkt wird einer großen Unterhaltungsindustrie. Das alles führt uns in einen ganz tiefen seelischen Stress. Macht uns der Stress kaputt? Nein, ihr Lieben, wir machen uns selber kaputt. Wer macht denn diesen Stress? Wer macht denn diese Gesellschaft? Wer denn? Und warum machen wir das? Weil wir nicht mehr wissen, was das Eigentliche des Lebens ist. Wir entfernen uns davor immer mehr, weil wir längst die Mitte verloren haben. Unser Leben ist arm geworden. Wir haben viele Mittelchen und Mittel, aber wir haben keine gültige Mitte. Und die Jagd nach den Mitteln stresst uns zum Steinerweichen. Und darum ist es mühselig geworden in unserem so reichen, angefüllten Leben. Wir sind alle schwer belastet und beladen. Was ist unsere Mitte, die das Leben hält, die dem Leben Ruhe gibt, die dem Leben Souveränität gibt und Distanz, gesunde Distanz zu den Mitteln? Was ist unsere Mitte? Unsere Mitte. Darf ich es nochmal sagen? All diese Dinge sind für sich genommen nicht schlecht. Es sind gute Dinge zum Teil. Aber wenn sie zur Mitte werden, dann werden sie mörderisch. Dann wird es unruhig in unserem Leben, mühselig, beladen und bedrückt. Ihr Lieben, im Neuen Testament wird uns das Grundproblem genannt. Da wird es uns genannt und heißt, wir haben immer dann unsere Mitte verloren, wenn wir den lebendigen Gott verloren haben. Wenn Gott die Wahrheit ist, dann ist er auch die Mitte. Dann ist er auch die Mitte. Und wenn du alle Mittel hast dieser Welt, aber diese Mitte nicht mehr kennst, was hast du dann? Die Mittel gehen alle dahin, sind alle vergänglich. Gehen Sie mal über einen Autofriedhof. Das sind alles abgewrackte Überzeugungen, die Sie da sehen. Alles Mittel. So vergehen alle Mittel. Die Mitte aber, und darum geht es, ist unvergänglich und ewig. Und unser Hunger, wir haben gestern von der Sehnsucht nach Wahrheit gesprochen, unser Hunger nach Wahrheit und Klarheit, unsere innere Leere, die uns krank macht, ist nichts anderes als ein Schrei nach der Mitte. Und wenn diese alte Frau mir sagt, was würde ich bloß machen ohne das Fernsehen, dann hat sie gespürt, wie diese Leere sie erdrückt. Aber eigentlich hat sich noch viel tiefer etwas geregt, die Sehnsucht, erfüllt zu werden. Nicht vollgestopft mit vielen Dingen, sondern erfüllt zu werden mit dem und durch den, von dem die Dinge sind. Das ist unsere eigentliche Unruhe. Wenn Gott die Wahrheit ist, dann ist er die Mitte. Im Neuen Testament wird uns das einmal in einem ganz großen Wurf gesagt. Da heißt es einmal, von ihm her, von Gott her. Und hier ganz spezifisch gemeint, von Christus, dem Sohne Gottes her. Da heißt es, von ihm her, auf ihn hin, sind alle Dinge geschaffen und zu verstehen. Du übrigens auch. Kein Mensch hat sich je selber verstehen können, wenn er sich nicht von dieser Mitte her versteht. Darum kennen wir uns nicht mehr, weil wir unsere Mitte nicht mehr kennen. Denn die Mitte des Menschen kann ja nicht etwas Totes sein, wo wir so lebendig sind. Die Mitte des Menschen ist das Leben selbst. Und das Leben selbst ist der lebendige Gott. Macht uns der Stress kaputt? Nein, Menschen ohne Mitte haben nur falsche Maßstäbe. Und darum haben sie natürlich, wenn sie messen und wenn sie in ihrem Leben herummessen, ständig falsche Resultate. Menschen ohne Mitte müssen sich selber zerstören. Erkundigen Sie sich bei den Zukunftsforschern, bei den Futurologen, wie wir dabei sind, uns selber zu zerstören. Warum denn? Weil wir keine Mitte kennen. Wer oder was ist die Mitte? Der lebendige Gott selber, der Einzige, der mehr ist, als Sie selber es sind. Er ist der, der nun sehr, sehr menschlich hineinkommt in diese Welt, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der, der Sie kennt, besser als Sie sich selber kennen. Der weiß, warum es unruhig ist in Ihnen. Der weiß, wo Sie wohnen, auch wo Sie innerlich beheimatet sind. Er ist der, der sie liebt, mehr als sie sich selber jemals lieben können. Und er hat sich gezeigt in seinem Sohn. Und er, dieser sein Sohn, kommt in diese Welt hinein und sagt, hat eigentlich nur einen einzigen Satz zu sagen. Man könnte sagen, alles, was er uns zuruft, spitzt sich zu auf diesen einen einzigen Satz. Und der heißt, kommt zu mir. Das heißt ja zunächst mal, heraus aus eurer Leere. Heraus aus eurem Stress. Kommt zu mir, die ihr vielleicht im Dauerstress steht. In diesem Dauerstress euren Wert ständig selber machen zu müssen. Kommt zu mir. Her zu mir alle, sagt er einmal, die ihr mühselig und beladen seid, das heißt auf Deutsch, die ihr total gestresst seid, nicht nur so ein bisschen durch viel Arbeit, nein, durch eine Welt, die immer nur verlangt, 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 aber euch nicht mehr wirklich erfüllt. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Für eure Seelen, das sagt er. Warum kommt man bei ihm in solch eine tiefe, großartige Ruhe? Warum? Ihr Lieben, bei ihm geht es nun einmal um andere Maßstäbe. Da geht es nicht mehr um ihre Verwertbarkeit, sondern bei ihm geht es um ihren Wert. Aber diesen Wert will er nicht für sich, sondern diesen Wert, den du und ich besitzen, den hat er uns erst gegeben. Wissen Sie das? dass sie unendlich wertvoll gemacht worden sind. Ja, sie sehr persönlich. Unendlich wertvoll gemacht. Sie sind einmalig. Und die Heilige Schrift sagt, sie sind teuer gemacht, teuer erkauft. Durch den Sohn des lebendigen Gottes. Und die Schrift denkt dort an Golgatha. Dort hat er sich hingegeben für dich. So wertvoll bist du in Gottes Augen. Das ist deine Würde, dass Gott dich liebt. So sehr liebt. Nun musst du deinen Wert nicht mehr selber machen. Du bist wertvoll gemacht. Spüren Sie, wie Ihre Seele zur Ruhe kommt, wenn Sie das in Ihr Leben hineinlassen. Ihr Männer und Ihr Frauen, was wollen Sie tun, wenn Sie das hören? Sie sind unendlich wertvoll gemacht. Bei ihm geht es nicht um ihre Verwertbarkeit, sondern er schenkt ihnen einen unverbrüchlichen Wert, den Wert der ganzen Liebe Gottes. Es ist jetzt nicht einer in diesem Raum und auch nicht einer in dieser Stadt, der für Gott nicht einen ganzen Jesus Christus wert wäre. Jeder von uns ist so teuer von Gott gemacht. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, für euer ganzes Leben, für euer ganzes Menschsein. Das ist das Geheimnis. Die zerrissene und gequälte Seele findet bei ihm zur Ruhe. Selbst wenn sie zeitweilig in Stürmen des Stresses äußerlich leben müssen. Sind da Lasten in ihrem Leben, die sie erdrücken? Vielleicht diese Gier, von der wir sprachen, die sie treibt und treibt. Vielleicht diese Angst, die wir erwähnt haben, die sie so unruhig macht? Ist da vielleicht Versagen in ihrem Leben? Schuld sagt man ja auch dazu. Jesus Christus sagt, das alles nehme ich dir ab, das liebe ich dir weg. Er liebt sie nicht, weil sie so Großartiges leisten. Er ist es, der Großes getan hat für uns alle. Er liebt sie nicht, weil sie verwertbar sind. Nein, Gott ist kein Sklaventreiber. Er hat uns seine Liebe geschenkt, und zwar grundlos. Und diese Liebe verleiht uns unseren Wert. Ihr Lieben, es gibt eigentlich nur noch zwei Arten von Menschen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie immer mehr zu der zweiten Art von Menschen gehören. Die einen, das sind die Menschen, die lieben, damit sie geliebt werden. Die lieben, damit sie geliebt werden. Und damit kommen sie unter Stress. Sie wollen lieben, damit sie geliebt werden. Wollen Liebe damit angeln und haben immer die Angst, sie nicht zu bekommen. Das sind die Menschen, die eine Art. Sie lieben, damit sie geliebt werden. Die zweite Art aber, das sind Menschen, die lieben, weil sie geliebt werden. Weil sie geliebt werden. Wenn wir nur unter uns sind, die Mitte nicht kennen und die Mitte nicht wollen, müssen wir alle lieben, damit wir geliebt werden. Und diese Liebe ist ein heimlicher Egoismus. Wenn wir aber die Mitte wiederfinden, Christus, in dem Gott uns unaussprechlich liebt, dann sind wir geliebt und dann können wir lieben, weil wir geliebt werden. Weil wir geliebt werden. Und dann können wir auch in dieser Welt Menschen lieben, die uns nicht zurücklieben. Wir sind ja geliebt, von Gott her geliebt. Und das ist das Geheimnis. Es hat einmal jemand den Satz gesagt: Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Aber wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Aber wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Macht uns der Stress kaputt? Nein, unsere Gottlosigkeit ist es. Sie macht uns kaputt.